Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Darf man im Jahr 2000 noch Walzer für Klavier zu vier Händen schreiben? Darf man im Geiste der Salonmusik des 19. Jahrhunderts federleichte Miniaturen zu Papier bringen? Man darf, findet der deutsche Komponist Wolfgang Riem und veröffentlicht im Jahr 2000 einen Strauß von Walzern unter dem Titel Miniaturen, geschrieben als Mitbringsel unter Kollegen. Wolfgang Riem hat sich als Komponist von der diktierten Aktualität stets ferngehalten. Er schreibt Walzer wie hier im Jahr 2000. Er schrieb Streichquartette, Orchestermusik und Opern nach 1968. Er übermalt eigene Stücke und fügt sie zu neuem zusammen. Kurz, Wolfgang Riem passt in keine Schublade. Fragt man ihn beispielsweise, was Musik ist, sagt er es so.
Prozessual, Durchgang. Musik ist dann, wenn sie gemacht wird.
Und sie verschwindet.
Ja, sie verschwindet, indem sie ist. Wir verfolgen ihr Verschwinden. Wir verfolgen ihr Verschwinden und sind dabei, wie sie verschwindet, in dem Moment, wo sie sich zeigt. Ja, da kann man den Utopiebegriff drüber stülpen. Ja, aber was sagt es dann? Das ist auch was Tragisches, etwas Auswegloses und etwas Tröstendes. Ich muss mich darum kümmern, wie die nächste Note heißt.
Das Tröstende, das brauchen Sie?
Ja, in etwas aufgehoben zu sein, was verschwindet, das ist auch was Brüderliches oder Schwesterliches, denn wir sind ja auch verschwindende Formen.
Menschen sind wie Musik, sagt Wolfgang Riem, verschwindende Formen. Jagden und Formen heißt denn beispielsweise auch eines seiner wichtigsten Stücke, 1999 uraufgeführt, und beispielhaft für die Arbeitsweise Riems. Jagden und Formen besteht einerseits aus bereits vorhandenen Stücken und wird andererseits zur Komposition für zukünftige Stücke. Riem übermalt, überwuchert ein Stück und macht es zu einem neuen Stück. Ein Prinzip, das auch bei seiner neuesten Oper Drei Frauen zum Tragen kommt. Wolfgang Riem greift auf drei bereits bestehende szenische Stücke zurück, in denen jeweils eine Frauenfigur im Zentrum steht. Erstens Aria Ariadne nach Friedrich Nietzsche, zweitens eine der Salome-verwandte Anita in Das Gehege nach Bodo Strauß und drittens Penthesilea im Penthesilea-Monolog nach Heinrich von Kleist. Den drei Frauen ist gemeinsam, sie lieben bis zur Raserei und sie riskieren alles, den Gattenmord und die Selbsttötung. Daraus wird die abendfüllende Oper Drei Frauen.
Das sind drei Monodramen, die ich verbunden habe. Da hatte ich den Gedanken, als ich die Rolle des Männlichen bei diesen drei Frauenmonologen bedacht habe. Am Ende des ersten, nämlich bei Klage der Ariadne von Nietzsche, taucht das Männliche oder was es auch immer ist, in Form eines ein bisschen, wie ich finde, sich verrückt prostituierenden und nach vorn drängenden Dionysos. Da tritt es auf, ja. Im zweiten, in dem nach Bodo Strauß geschriebenen Gehege, wird es vertreten durch ein heraldisches Symbol, nicht? Ein Adler, den die Frau befreit, um ihn dann zu verzehren.
Da sind wir schon bei Penthesilea dann. Schöner Übergang.
Da war der Übergang für mich ganz deutlich. Dieses sich bewusst werden im Schluss der Penthesilea, das war ich, nicht? Das, was da an Resten sich befindet. Ich habe ihn so zugerichtet, nicht? Dieses nach und nach Bewusstwerden und letztlich auch dieses zärtliche Memorieren von Küssen und Bissen. Und da schien mir ein, wenn nicht so sehr roter, aber doch immerhin ein Faden, vielleicht auch kein Faden, aber doch ein Strang durchzugehen von der selbstgewiss smaragdenen Schönheit des Dionysos über die Vogelfigur, die sich dann gegessen vorfindet, zum toten Achilles.
Das Gehege von Wolfgang Riem in der Fassung von 2006. Bühnenmusik, die der Komponist als Baustein für seine neue Oper Drei Frauen gebraucht. Dieses Verfahren verweist auf eine kompositorische Tradition, die sich von Händel über Mozart und Strauss bis in die Gegenwart verfolgen lässt. Ein Werk ist in seiner gegenwärtigen Gestalt ein Zustand und nichts Abgeschlossenes. Ein Komponist greift auf Eigenes und Fremdes zurück. Er variiert, er bearbeitet, er parodiert sich selbst. Wolfgang Riem steht zurzeit vor der Uraufführung seiner 8. Oper. Seit 33 Jahren probiert er Spielformen szenischer Musik aus und ist seit Die Hamlet-Maschine nach Heiner Müller von 1987 ein gefragter Opernkomponist. Seine Bühnenmusik ist dramatisch und opulent, sie vergegenwärtigt Ausdruck und Emotion. Riem tut, was seine Generation, nach 1950 geboren, in der Regel vermeidet. Riem nämlich referiert Operntradition und zertrümmert sie nicht. Riem gibt also der bürgerlichsten unter den Kunstformen, der Oper, ein zeitgenössisches Gesicht. Warum? Hier setzt das Gespräch mit Wolfgang Riem denn auch an. Was reizt ihn, an der Oper festzuhalten?
Ja, wahrscheinlich, weil es nicht Oper ist, sondern eine Art des Theaters mit musikalischen Mitteln. Ich suche halt immer wieder eine Möglichkeit, den Mensch in seiner Einsamkeit und Leidenschaft und Verstrickung musikalisch zu fassen. Zu zeigen ist fast zu viel, aber zu ermöglichen. Und das führt dann zu Zwischenformen, nicht? Das sind ja Bühnenwerke, die jetzt alle ein bisschen anders sind, alle ein bisschen unterschiedlich.
Die Oper war ja in den 70er Jahren nach 1968 verpönt als bürgerlichste jetzt aller Kunstgattungen.
Das weiß ich nicht so. Bei wem war das verpönt? Ich kenne mich da nicht so aus. Wer hat gepönt?
Es gibt Boulez berühmten Satz, polemisch natürlich gemeint, aber damals doch mit einer Ernsthaftigkeit, sprengt die Opernhäuser in die Luft.
Ja, das heißt doch, dass dort schlampiger Betrieb läuft. Das sagt ja auch nichts gegen das Kunstwerk an sich. Der arme Boulez wurde ja deswegen in Basel verhaftet vor ein paar Jahren, weil man gedacht hat, er sei ein Terrorist. Da sehen Sie, wie das Leben in all diese Sprüche hineinspielt.
Zurück zum Reiz der Oper. Es geht ja, kann ja heute nicht mehr darum gehen, Text zu vertonen. Sie sind ja so weit gegangen, bei Seraphim beispielsweise eine Oper, ein Musiktheater ohne Text zu bauen. Worin liegt der Reiz im Unterschied jetzt zum Lied, das Sie ja eben so nachhaltig jetzt verfolgen seit über 30 Jahren?
Ja, die Verbindung mit einer immer wieder anders gestaltbaren Aktion, mit einer sichtbaren Ebene des Agierens, die immer wieder neu erfunden werden muss. Nicht? Das wäre schrecklich, wenn Opern wie Filme immer gleich aussehen. Das wäre furchtbar, da braucht man es ja nicht so oft. Also ich schaue mir Filme manchmal öfters an als Opern. Aber
zum Beispiel welche?
Zum Beispiel Psycho von Hitchcock. Den habe ich mindestens 8 oder 9 Mal gesehen. Oder eben gerade Hitchcock-Filme, Vertigo zum Beispiel, ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Aber das ist eine andere Geschichte. Eben, dass immer wieder neu gefasst werden, dass immer wieder neu dargestellt werden von Grundleidenschaften, von Liebe, Eifersucht, Verkennung, Neid, Zuneigung, Abneigung, Kampf und. Ne?
Und dafür ist die Oper die beste Passform, besser als das Lied beispielsweise.
Ja, ich meine, wissen Sie, wenn im Lied zu viel agiert wird, finde ich das immer problematisch. Das Lied ist, wie der Name sagt, ein Lied. Es ist eben keine Arie. Es ist kein Ausagieren, sondern ein mehr oder weniger introvertiertes mit sich selbst umgehen, ein Selbstsprechen. Es kann durchaus in einem Musiktheater auch ein Lied vorkommen, natürlich. Aber das sind doch andere, intimere Formen des Eingehens auf textliche Vorgaben. Die möchte ich dann schon getrennt wissen, ja.
Zum anderen Stichwort unseres Gesprächs, Risiko der Oper. Texte vertonen, Geschichten erzählen, das war mal so in den 80er Jahren eher etwas schwieriger, postmoderne. Jetzt leben wir in einem, wie auch immer, vielleicht postutopischen Zeitalter. Wo liegen die Risiken für Sie als Komponist?
Ja, schauen Sie, das Risiko beginnt überhaupt damit, dass man einen Ton aufs Papier bringt. Und dann besteht das Risiko im zweiten Ton. Das ist alles Risiko. Also es ist nichts Besonderes, dass man als Künstler mit Risiken umgeht. Sonst wäre man ja Bankdirektor. Aber auch der soll Risiken ausgesetzt sein, wie ich in letzter Zeit gelesen habe. Verstehen Sie?
Sie möchten aber nicht den Beruf wechseln.
Nein, das möchte ich auf keinen Fall. Aber jetzt nicht unbedingt des Risikos wegen. Das ist immer so eine feile Münze. Sag mal, wissen Sie, ich gehe mit dem Risiko um. Ja, man hat ja auch eine Begabung, man hat ja auch eine Lust daran. Und ja gut, dann steigt man eben auf Bäume und manchmal fällt man auch ein bisschen runter. Das ist eben das Risiko. Es ist auch ein Spiel, natürlich. Mit dem Geschichtenerzählen, das ist ja so, die Barockoper erfreut sich wohl hauptsächlich deswegen so großer Beliebtheit zurzeit, weil ihre Geschichten meistens nicht nacherzählbar sind. Niemand kann genau die Geschichte zum Beispiel von Rinaldo erzählen, ne? Von Händel. Händelopern, da gibt es meistens eine Figur, die geht von da nach dort und da ist irgendein Krieg, aber da ist eine Tante des Onkels, des Neffen, der hat gleichzeitig einen Sohn, der wieder einen Krieg in einem anderen Land führt, wo aber ein Magier ist, der wieder verwandt ist mit dem Onkel der Tante des anderen Neffen und. Verstehen Sie, niemand weiß es. Und diese Art der Verwicklung, die scheint die Menschen zu bewegen und das wird mit musikalischen Mitteln vorgetragen. Und gerade eben, weil es nicht eine geradlinige Geschichte ist, im Sinne von, der ist schuld und der wird verurteilt, sondern alles ist ambivalent, sucht man diese Dinge auf. Ich glaube, die Oper ist, oder ob das Musiktheater ist, der Ort der größtmöglichen Ambivalenz, die uns heute als Gestaltungsmöglichkeit offen steht. Vielleicht hat sie deswegen auch durch die Zeiten verfolgbare Widerstandsfähigkeit. Die Dinge werden dann auch wieder eine Zeit lang vergessen, aber dann immer wieder mit neuen Ambivalenzen neu entdeckt. Nicht? Und dann entdeckt jede Zeit ihre eigenen Ambivalenzen drin und vergisst die dann auch wieder.
Ihr Anspruch an sich selbst ist, wenn Sie Oper schreiben, Musiktheater schreiben, Theater aus dem Geist der Musik zu schreiben und eben nicht einfach Theater mit Musik.
Keine Bühnenmusik eben, sondern Musiktheater, das ist was anderes.
Also nicht illustrierend. Und diese Idee ist zentral für Ihr Opernschaffen und sie ist natürlich an dieser Stelle, wir sprechen ja hier am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, erklärungsbedürftig. Was heißt das konkret auf Ihr neues Stück, ist auf drei Frauen bezogen, Theater aus dem Geist der Musik?
Aus dem Geist der Musik, das meine ich, dass Musik eben gerade nicht diese Geradlinigkeit der Darstellung in sich trägt, von der ich vorhin gesprochen habe. Wie soll ich das anders ausdrücken? Es ist eben nicht eine Eindeutigkeit, wenn von C nach Cis gegangen wird. Das muss zwar richtig gespielt werden, aber es liegt dem nicht die Bedeutung von Schuldzusammenhängen oder von Erlösungszusammenhängen eo ipso zugrunde, sondern das sind Dinge, die wir hinzusprechen, hinzuimaginieren. Und dieser Imaginationsraum, dieses große Zaubergebiet von verlorenen und aufgegebenen und herumirrenden Gestalten, das suchen wir doch immer wieder auf, wenn wir uns mit Oper beschäftigen. Es gibt diese Sex and Crime Stories, nicht? Das im Verismo. Das ist auch, hat auch was und das finde ich, ist auch eine packende Angelegenheit. Aber dann gibt es eben auch andere Möglichkeiten. Und als ich das mal gesagt habe mit aus dem Geist der Musik, dann meinte ich eben genau das, dass das Töne ihre Vieldeutigkeit in sich tragen, wenn sie vorgetragen werden. Dass Töne ihre Vieldeutigkeit in das Hören des Hörers hineingeben und nicht eine Gleichschaltung provozieren. Nichts ist schlimmer als ein gleichgeschaltetes Hören, was in eine Richtung marschiert und im Stechschritt sozusagen von A nach B marschiert. Und dieses Hören von Musik, das schien mir als Grundlage für das Arbeiten mit Bühne, schien mir das sehr, sehr verlockend immer schon. Ich meine, wenn Sie anschauen, was ich alles für die Bühne gemacht habe, ich habe ja vorhin schon darauf hingewiesen, das sind ja immer wieder sehr unterschiedliche, soll ich sagen, Objekte, soll ich sagen, Subjekte, Manifestationen, Erscheinungsformen, Stücke. Das sind auch Stücke, wo auch eine sehr eindeutige Figur im Mittelpunkt steht, die aber dann im Handeln nicht A nach B fassbar ist, sondern eben auch ambivalent ist, zum Beispiel Lenz, nicht?
Ihre frühe Kammeroper aus den 70er Jahren.
Ja, oder die Eroberung von Mexiko, ein Theaterentwurf von Antonin Artaud, wo es auch um Szenen geht, die jetzt nicht nur historisches Drama sind, sondern auf der Folie eines historischen Geschehens menschliche Verirrungen und Wirrungen und Wege zeigen. Oder bei Ödipus die jedem bekannte Geschichte, die aber in einer Art verwitterter Erzählung auf uns kommt. Und. Also ich muss jetzt nicht die ganzen Sujets runterbeten, aber jedes Sujet hat eine andere Darstellungsweise hervorgerufen. Und was wir jetzt hier in Basel machen, das sind drei Sujets, die schon hervorgerufen waren, die als Monodramen, als Stücke schon bestanden und die ich jetzt aber verbunden habe. Und weil ich in ihnen eben, wie ich schon am Anfang gesagt habe, diese durchgängige Möglichkeit eines auftauchenden und verschwindenden Männlichen im weiblichen Diskurs gesehen habe, also dieses Aufscheinen, sich verwandeln und ganz plan aufgegessen werden, da hatte ich eigentlich relativ spät die Idee, zu etwas, was schon besteht, ein Handeln hinzuzuerfinden.
Was ist konkret neu, außer Übergänge? Also diese szenische Musik bestand schon. Wo liegen die Eingriffe?
Erstens, das erste und das letzte Stück, das wurde noch nie szenisch gemacht.
Nur konzertant, also Aria, Ariadne und Penthesilea-Monolog.
Die sind noch nie inszeniert worden. Das mittlere ist schon mal inszeniert worden, das war in München.
Das Gehege war das, zusammen mit Richard Strauss, Salome.
Penthesilea-Monolog ist als Konzertarie im Grunde, als Monolog gefasst. Und Aria Ariadne habe ich bis auf den Schluss, wo ja diese männliche Figur erscheint, auch als ariose Erscheinung komponiert, mit einer Art Solo-Oboe noch dabei, nur Streicher und zwei Hörner. Und dann habe ich jetzt den Übergang neu gemacht von der Aria Ariadne zum Gehege und dann nach dem Gehege ein Zwischenspiel zum Penthesilea-Monolog. Und das Ganze ist jetzt eine Form, die in sich Formen birgt.
Sie haben ja an sehr verschiedenen Theatern Ihre Opern zur Uraufführung bringen können. Sie treffen ja auch auf unterschiedliche Betriebskulturen. Okay. Und in diesen 30 Jahren hat sich sehr viel verändert. Beschleunigung, die Probenzeiten werden kürzer, die Premieren werden mehr. Wie erleben Sie das als Opernkomponist, diese Beschleunigung?
Auf einer Ebene ist es etwas sehr Angenehmes. Die Musiker sind besser. Sie lernen schneller, sie sind einfach vertrauter mit den Dingen. Und das ist nicht mehr so mühsam wie vor 30 Jahren.
Das wäre was Positives. Gibt es Sachen, nach denen Sie sich zurücksehnen?
Eigentlich nicht, nein. Weil ich bin nicht so ein früher war alles besser Mensch. Nee, das bin ich nicht. Nee. Ich lebe sehr gerne im Augenblick, so wie es jetzt ist. Natürlich habe ich für mein privates Empfinden auch jene Orte und Sphären, wo ich ein zweites Mal mir wünsche, eine Wiederkehr, ein Abermals. Aber das hat wohl jeder. Aber damit sind keine Aufführungsstrukturen und bühnengewerkschaftlichen Verfasstheiten gemeint. Das sind dann eben die für jeden Menschen geltenden Erinnerungssphären. Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass die Musiker einfach schneller lernen. Das ist ein ungewohnter Kontext, ein ungewohnter Text wird professionell und ohne viel Aufwand auch gelesen. Ja, dann kommt natürlich noch dazu, muss dazu kommen, dass er auch dann, obwohl man ihn versteht und als Text darstellen kann, auch noch gut gespielt wird. Also im Sinne von innerlich gewollt. Und das ist dann ein Plus, was die gute Aufführung, das Glück des Moments auch auszeichnet. Aber das kann man nicht erzwingen. Das ist mal so und mal so. Ich habe da alle Schattierungen, alle Stufen schon erlebt.
Und wie ist es hier am Theater Basel?
Jetzt bin ich einen halben Tag hier und habe eine halbe Probe gehört. Also ich habe einen sehr guten Eindruck bis jetzt. Die Arbeitsatmosphäre ist hervorragend. Man hört aufeinander. Man ist dabei, die Sache so gut wie möglich zu machen. Also das ist eine sehr positive Stimmung. So habe ich das bis jetzt erfahren.
Wolfgang Riem, man kennt Sie ja auch als rhetorisch gewandten Autor und Redner. Sie sagen, ich zitiere Sie da, dass Sie sehr oft statt auf zeitgenössisches Musiktheater und jetzt Originalzitat Wolfgang Riem, dass Sie sehr oft auf Kopien gestriger Aufgüsse vorgestriger Erfolgsdramaturgien stoßen. Was unternehmen Sie in diesem Moment, um bei drei Frauen nicht in diese Falle zu tappen?
Das war ein Zusammenhang, wo es darum ging, dass man ein Bühnenwerk nicht immer eben aus dieser dramaturgischen Situation von A nach B und dann ist es gelöst, dann kommt der Kommissar und dann werden die Schuldigen verhaftet, auffasst.
Das war in den 80er Jahren. Möglicherweise hat sich seither ja etwas bewegt, auch im szenischen Herangehen.
Sicher. Aber ich möchte dem szenischen Herangehen in keiner Weise einen Vorschub leisten. Ich möchte eher ein Angebot machen. Hier ist etwas, da kann ein szenisches Denken herangehen. Aber ich möchte nicht sagen, das muss so oder so sein. Da sehe ich große Probleme, wenn ich manchmal bemerke, dass Komponisten ihre szenischen Vorstellungen sehr rigid fassen, wo dann gar nicht mehr möglich ist, dass etwas inszeniert wird. Eine Inszenierungsarbeit ist doch auch etwas, ist auch was Schöpferisches, was mit der Idee, der es im Text und im Musikbereich begegnet, mit einer eigenen Idee antwortet. Und wenn das nur eine Ausführung von mehr oder weniger bereits bestehenden Angaben ist, dann finde ich das langweilig. Ich möchte immer wieder was anderes sehen, auch wenn ich ein Bühnenwerk von mir anschaue. Ich weiß nicht, wie das Ihnen geht. Sie gehen doch nicht in die Oper, um das Gleiche nochmal zu sehen. Aber offensichtlich wollen viele Leute, dass Don Giovanni eine Strumpfhose anhat und irgendwie ja ein Röckchen. Und ich weiß es auch nicht. Oder so aussieht zumindest wie auf dem Bild von Korinth.
Sie sprechen die Beziehung an, der Opernkomponist und sein Regisseur, ein abendfüllendes Thema, auch ein Thema mit Sprengpotenzial. Man weiß beispielsweise, dass Klaus Huber und Olga Neuwirth, zwei bedeutende zeitgenössische Komponisten, die beide auch Oper schreiben, dass die bis zum Buch jetzt mit Regisseuren gestritten haben. Sie sprechen die künstlerische Freiheit an. Ganz konkret, was darf Georges Delanne, der Regisseur von Drei Frauen, was darf er nicht?
Langweilig sein. Wissen Sie, wenn ich so genau weiß, wie das alles sein soll, dann inszeniere ich selber, aber das kann ich nicht. Deswegen erwarte ich, dass jemand, der dieses Handwerk beherrscht, mit seinen Ideen und seinen Umsetzungsmöglichkeiten da herangeht und jeder hat eben seine Vorstellungen und wenn ich jetzt immer nur meine eigenen sehen will, ja gut, das ist das gute Recht eines Autors. Aber die Autorschaft ist für mich etwas weiter gefasst. Ich gebe hier einen Möglichkeitsraum, aber dass die Leute da drin im Gleichschritt marschieren, das muss nicht sein.
Dahinter steckt die nicht besonders fruchtbare Diskussion der sogenannten Werktreue.
Ja, was heißt das? Was heißt das Werktreue im musikalischen Text? Da bin ich völlig dafür. Wenn da ein F steht und ein E gespielt wird, ist E ein Fehler. Natürlich, die Werktreue besteht darin, dass das F an der richtigen Stelle steht. Werktreue. Man tut immer so, als wisse man genau, was, wann, wie geklungen hat. Es ist doch faszinierend, dass man eben das nicht weiß, sondern dass jede Aufführung immer auch die Suche nach dem Klang ist, die immer zu einem Ergebnis führen muss, was mit dem Text in Verbindung stehen kann und aber auch manchmal sich am Text eben auch abarbeitet und ihn verfehlt. Das ist doch Leben, das ist doch was Lebendiges. Und ein Verfehlen ist nichts Kriminelles in der Kunst, nein. Und gerade das Interpretieren ist ja auch ein großer Freiheitsraum und ein großer Verantwortungsraum.
Hat sie die Diskussion, sie ebbt immer wieder auf und dann wieder ein bisschen ab, um das sogenannte Regietheater, hat sie die je beschäftigt? Ich nenne mal Regisseure von Ihnen, John Dew, Peter Musbach beispielsweise, Hans Neuenfels kürzlich und jetzt Georges Dulnon. Wo würden Sie diese doch sehr unterschiedlichen Handschriften sehen?
Das sind Individuen, das sind Künstler, die ihre Arbeit tun. Die Problematik Regietheater entzündet sich ja immer an historischen Werken, nicht? Wo einer Gruppe von Menschen, die genau wissen, wie es sein muss, eine Gruppe von Menschen gegenübersteht, die offensichtlich nicht genau wissen, wie es sein muss und überlegen, wie es sein könnte. Gut, und dann entzündet sich daran ein manchmal produktiver, manchmal langweiliger Streit. Ich meine, jeder spürt doch, ob eine Aufführung wirklich nur aus der Ambition des Regisseurs besteht, jetzt sich in den Vordergrund zu drängen. Das spürt man doch, wenn man ein bisschen sensibel ist. Oder ob es auch ein gegenseitiges Aufeinander-Eingehen ist. Ich glaube, dass man das spürt. Ich bin da kein Richter.
Um auf die Symmetrie noch zurückzukommen, ich habe gefragt, gibt es etwas, was Georges Dulnon als Regisseur nicht tun darf in Drei Frauen? Alles außer langweilig sein. Jetzt umgekehrt, was darf der Opernkomponist Riem, was darf er nicht?
Was ich darf? Was soll ich dazu sagen? Was ich muss, was ich kann, was ich hoffe, was ich ahne. Das Schaffen ist ja immer wieder ein Eingehen auf Nichtvorhandenes, auf Möglichkeiten. Vielleicht ist für Sie auch so, dass Sie denken, ich bin ständig damit beschäftigt, über alles nachzudenken. Ich bin damit beschäftigt, Dinge zu erfinden. Nicht über das, was schon gemacht ist, nochmal und nochmal nachzuempfinden.
Ne? Also das Stück liegt schon hinter Ihnen?
Natürlich. Wenn so etwas aufgeführt wird, ist man ja schon längst mit anderen Dingen beschäftigt. Und man betritt einen Garten, den man schon lange verlassen hat. Dann komme ich in einen Raum, in dem war ich mal. Und den habe ich mir vorgestellt und jetzt sehe ich, wie er neu bewohnt wird. Und das erfreut mich dann manchmal, ja.
Besten Dank für dieses Gespräch, Wolfgang Riem.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.